schreibt uns per Mail an jugendforum@radio.
Radio frei. Rainbow Road oder doch eher Highway to Hell? Studium hat viele Gesichter und die unterschiedlichsten Motivationen. Mit Studentenfutter wollen wir euch genau diese näher bringen, euch informieren und unterstützen. In dieser Sendung sprechen wir dafür mit Oskar über den Studiengang Staatswissenschaften. Stell dich und deinen Studiengang doch bitte mal in einer Minute vor.
Ja, okay. Also mein Name ist Oskar Killert. Ich studiere Staatswissenschaften auf Sozialwissenschaften und Geschichte im Nebenfach. Mein Studiengang ist, ich würde beschreiben, so eine wilde Mischung zwischen Sozialwissenschaften und Politikwissenschaft, aufgrund dessen, weil wir nicht wirklich ein festgelegtes Spezialgebiet haben, sondern sehr viel eher darauf Wert gelegt wird, dass in dem Studiengang der Student sich dann, nachdem man die ersten zwei Semester hinter sich hat, selber entscheiden kann, in welche Richtung er gehen will, aufgrund der Module, die man halt eben wählt, zusätzlich zu den Pflichtmodulen. Und auch ein Nebenfach ist vorgeschrieben, deswegen kann man sich da entweder entscheiden, ob man ein weiteres staatswissenschaftliches Fach nimmt oder halt eben wie ich ein nicht staatswissenschaftliches Fach, in dem Fall Geschichte.
Du warst tatsächlich so perfekt auf einer Minute. Wie bist du denn drauf gekommen? Gibt es eigentlich eine coole Abkürzung für Staatsrecht oder Staatswissenschaften?
Sowas Stavi. Wie?
Stavi, okay. Weil ich hatte mir Stare aufgeschrieben und fand das auch ganz witzig. Aber Stavi offensichtlich. Wie bist du denn drauf gekommen, das überhaupt zu studieren?
Für mich war klar, nachdem ich von der Schule runterkam oder auch schon während meiner Schulzeit in der Oberstufe, dass ich etwas machen will in die Richtung Soziologie oder Geschichte, weil das einfach meine zwei besten Fächer waren und ich auch mit denen ziemlich viel Spaß hatte eigentlich. Und dann habe ich in Würzburg zuerst angefangen zu studieren. Da gab es einen Studiengang namens Political and Social Studies, der im Prinzip sehr, sehr ähnlich ist wie das, was ich jetzt gerade mache. Also es war auch so eine Kombination aus Politikwissenschaft und Soziologie. Und es war auch sehr modular in dem Sinne, dass du auch entscheiden durftest, wie du dich nach dem Grundstudium quasi weiterentwickelst. Der Unterschied für mich, also warum ich dann letzten Endes nach Erfurt gegangen bin und dort Staatswissenschaften dann studiert habe, beziehungsweise jetzt studiere, ist, weil ich aus Würzburg selber aus der Umgebung komme und dort gewohnt habe und ich einfach weg von zu Hause musste und auch die Uni Würzburg für mich zu groß war und Erfurt, dadurch, dass sie kleiner war und auch ein bisschen persönlicher, für mich einfach ansprechender gewirkt hat.
Und hast du da generell so Unterschiede festgestellt? Also du hast gesagt, die beiden Studiengänge sind schon recht ähnlich, also Political and Social Studies und jetzt Stavi. Gibt es trotzdem so krasse Unterschiede zwischen den beiden? Weil ich finde ja, die Kombination aus Politik und Soziologie, die gibt es recht häufig. Die gibt es beispielsweise auch in der Uni Halle. Aber Staatswissenschaft, das klingt halt schon nochmal irgendwie extravagant.
Der Unterschied, den ich vor allem festgestellt habe, ist, dass die ersten zwei Semester in Erfurt, wenn du Staatswissenschaften studierst, hast du viele Module oder hast du diverse Pflichtmodule von außerhalb deines eigentlichen Studiengangs, die du mit einbinden musst. Zum Beispiel für mich, obwohl ich Staatswissenschaften, Sozialwissenschaften studiere, muss ich zwei Module entweder aus Staatswissenschaften, Rechtswissenschaften oder Staatswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften einbauen. Da darf ich eins auswählen und das andere ist fest. Das Feste ist, dass ich Grundrechte und Staatstheorie mit einbauen muss. Also das ist ein Pflichtmodul, das ist vorgeschrieben. Die Klausur ist auch ein wenig happig für jeden, der nicht Jura studiert, also Rechtswissenschaften. Und wie gesagt, das zweite Modul kann man sich auswählen. Allerdings ist das mehr oder weniger meines Erachtens zumindest auch so mehr schlecht als recht, dass man sich das tatsächlich auswählen darf. Weil damit man die Klausur diese Jura-Klausur bestehen kann, muss man eigentlich die dazugehörige Übung belegen, in der man dann auch eine Hausarbeit schreibt, entweder im ersten oder im zweiten Semester. Ich habe sie jetzt im ersten geschrieben. Und da lernt man dann auch, wie man tatsächlich Staatsgutachten schreibt für diese Klausur.
Welche Kombinationen in Bezug auf Haupt- und Nebenfach sind denn möglich bzw. nicht möglich?
Also Es gibt zwei Unterschiede, entweder du bist Vollstavi oder du bist Halbstavi. Vollstavi heißt in dem Fall, dass du ein staatswissenschaftliches Hauptfach und Nebenfach hast. Das sind dann Staatswissenschaften, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften oder halt eben internationale Beziehungen zählt da auch mit rein, weil das mehr oder weniger bei uns mit in der Fakultät drin ist. Und dann wählst du halt eben, wie gesagt, ein Nebenfach daraus noch mit dazu. Oder du nimmst ein Nebenfach, was, oder Hauptfach besser gesagt, was halt eben nicht in der staatswissenschaftlichen Fakultät ist. In meinem Fall ist es Nebenfach Geschichte. Und da kannst du dann eigentlich so ziemlich alles nehmen, was du willst. Also ich glaube, es gibt wenig bis gar keine Beschränkungen, zumindest bei Sozialwissenschaften. Bei Wirtschaftswissenschaften kann ich mir zumindest vorstellen, dass es mehr Beschränkungen gibt, aber da müsste man jemanden fragen, der das genau studiert. Und auch bei Rechtswissenschaften und bei sozialen, bei internationalen Beziehungen ist es auch eigentlich sehr unbeschränkt, was du als Nebenfach dazu nehmen darfst.
Als einzige deutsche Fakultät vereint die Uni Erfurt drei Disziplinen: die Rechtswissenschaft, die Sozialwissenschaft und die Wirtschaftswissenschaften. Welche dieser Disziplinen hat dich am meisten angesprochen?
In meinem Fall Sozialwissenschaften, einfach aus dem Grund, weil ich den Bereich schon seit einer längeren Zeit sehr spannend finde. Und vor allem auch, weil Wirtschaftswissenschaften, also im weiteren Sinne im Prinzip eigentlich auch Mathematik, für mich ein grottenschlechtes Fach ist. Mathe-Abi ein Punkt. Also ich habe mich da durchgemogelt und sehr viel geschwitzt und mein Lehrer hat da auch viel Arbeit gemacht, dass ich das bestehen konnte. Also das ist nicht aus eigener Kraft bestanden worden. Insofern, ja, und Jura, den Kontakt, den ich jetzt bisher hatte, dadurch, dass ich ein Pflichtmodul hatte und das andere genommen habe, damit ich eine Chance habe, das Pflichtmodul zu bestehen, ist, dass diese Denke und wie Juristen agieren für mich sehr fremd ist und zutiefst wider eigentlich. Also wirklich, als ich diese Hausarbeit geschrieben habe, habe ich selber gemerkt, dass das eine Art zu schreiben ist und eine Art zu denken, die ich so niemals könnte. Deswegen ist es für mich sehr eindeutig, was mich davon am meisten interessiert.
Und welche Module hattest du so generell im ersten Semester? Also du meintest ja gerade eben bezüglich was von Jura und aber auch Grundrechte. Also kannst du mal ganz konkret darauf eingehen, was waren so die Module, die du im ersten Semester belegt hast?
Mein einziges Modul in meinem tatsächlichen Hauptfach, also Staatswissenschaft, Sozialwissenschaften, war eine Ringvorlesung, die einfach erstmal eine Einführung war in das Grundlegende, was überhaupt Soziologie ist, wo man dann halt die typischen Namen durchgeht, also Max Weber und hast alle nicht gesehen. Und dazu hatte ich dann eine Vorlesung, wie gesagt, in Staatswissenschaften, Rechtswissenschaften, die zweigeteilt war. Wir hatten zwei Professoren. Die erste Hälfte ging um das Bundesverfassungsgericht und wie ist unsere Verfassung aufgebaut und ja, wo halt uns im Prinzip das in seinen Grundstrukturen erklärt wurde. Und der zweite Teil dann war bei einem anderen Dozenten, der hat uns dann über Grundrechte erzählt und wie funktionieren die als Abwehrrecht gegenüber unserem Staat und wie kann man die genau verwenden. Und zuzüglich dazu habe ich dann noch ein Modul, das hieß rechtswissenschaftliches Arbeiten, glaube ich, oder juristisches Arbeiten war der Name, gewählt, in dem ich dann die Hausarbeit geschrieben habe. Und das waren tatsächlich schon meine einzigen drei Module, die ich in meinem ersten Semester im Hauptfach hatte. Also den Rest hatte ich tatsächlich allesamt im Nebenfach in Geschichte.
Und als diese Hausarbeit, das war das Staatsrechtsgutachten oder das war dieses Gutachten, was man da schreiben musste, oder?
Genau, es ist ein staatsrechtliches Gutachten. Also wir hatten einen Fall, es war eine Verfassungsbeschwerde. Grob zusammenfassen, es ging um eine Frau oder um eine Transfrau besser gesagt, über die Äußerungen von einer gewissen Presseagentur getätigt wurden und daraufhin hat sie sich halt eben aufgrund von Verleumdung hat sie dann halt eben diese Presseagentur verklagt und diese Presseagentur hat daraufhin sich in ihrer eigenen Pressefreiheit angegriffen gefühlt und ist dann vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Und dann musstest du als Student einfach ein Gutachten schreiben, in dem es darum ging, ist denn überhaupt diese Verfassungsbeschwerde zulässig oder nicht? Und
wichtige Frage, war sie am Ende zulässig?
Tatsächlich war das, zumindest laut den Dozenten, eine Frage, die wir tatsächlich selber beantworten mussten. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass die Verfassungsbeschwerde nicht zulässig ist, wie ich mir denke, wie die meisten Studenten auch. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch bestimmt einige Hardliner gab, die zu einem anderen Ergebnis gekommen sind.
Um das Ganze mal ein bisschen positiver zu sehen zwischendurch. Was ist denn zum Beispiel eine lustige Situation oder ein Fakt, den du nicht so schnell vergisst, jetzt auf Vorlesung, Seminar bezogen?
Also ich formuliere es mal so. Die Rechtsvorlesung war zumindest für mich und meine Kommilitonen in gewissen oder auf gewisse Art und Weise sehr überflüssig zum Teil, weil unsere zwei Dozenten, vor allem der erste Dozent, hatte gerne mal den Hang dazu, mit uns übermäßig viel Falllösung in der Vorlesung zu machen, wo wir doch eigentlich eine Übung hatten, die separat davon war, die dafür da war, dass wir in der Falllösung trainieren. Und das hat dazu geführt, dass ab einem gewissen Punkt wir in unserer Übung vom Stoff her weiter waren als in der Vorlesung. Und wir dann in der Vorlesung, beziehungsweise in der Übung, erstmal immer eine viertelhalbe Stunde den Stoff machen mussten, um uns neue, keine Ahnung, irgendwie Klauseln und hast du alles nicht gesehen, beigebracht wurden. Und dann den tatsächlichen Fall zu lösen, den wir lösen wollten in der Übung. Und in der Vorlesung waren wir dann aber immer so, ah ja, okay, Leute, und jetzt lernen wir das Neue. Und wir sitzen so da und denken uns, okay, aber wir kennen das schon. Sie haben uns das halt leider nur noch nicht beigebracht, weil sie sind zu langsam. Dementsprechend ist auch tatsächlich dann die Teilnahme über das Semester hinweg in der Vorlesung abgeschrumpft.
Aber vielleicht im Generellen, also wie fandest du die Vorlesung im Ganzen? Also alle, die du jetzt zum Thema Staatsrecht gehabt hattest, also waren die Dozenten nett, waren die Vorlesungen trotzdem relativ sinnvoll, jetzt mit Ausnahme der einen?
Definitiv. Also vor allem die Ringvorlesung, die ich hatte in Sozialwissenschaften, fand ich sehr spannend, aber ich meine, gut, das liegt vermutlich auch einfach daran, dass ich für Sozialwissenschaften ein größeres Interesse habe als für Jura. Aber alles in allem muss ich sagen, dass vor allem in der sozialwissenschaftlichen Vorlesung die Dozenten sehr nett waren. In der rechtswissenschaftlichen Vorlesung waren sie auch nett. So ist es nicht. Zum Beispiel der Professor Riegner, den wir hatten, menschlich bestimmt ein super netter Kerl, auch so wie er aufgetreten ist vorne und wie er geredet hat. Der war immer sehr freundlich und immer, wie soll ich es formulieren, er hatte immer eine sehr positive Ausstrahlung und auch immer hat immer sehr, sehr fröhlich gewirkt, aber dieser Fakt, dass das halt eben in dieser Vorlesung nicht wirklich der tatsächlich inhaltliche Stoff behandelt wurde, sondern mehr auf dieser Falllösung rumgeritten wurde, fand ich dann doch ein wenig nervig ab einem gewissen Punkt.
Ich habe nochmal eine Rückfrage zu den Ringvorlesungen, weil ich kenne Ringvorlesungen eigentlich immer in dem Kontext, dass halt im Grunde genommen ein Dozent seinen Forschungsstand vorstellt von irgendeinem Projekt. Ist das hier genau das Gleiche oder ist das in deiner Uni unterschiedlich?
Ringvorlesung hieß in dem Fall bei uns, also so wurde sie von den Dozenten selber genannt, deswegen benutze ich auch den Begriff. Und es war einfach, wir hatten verschiedenste Themen. Es ging von Macht und Herrschaft zum Beispiel bis hin zu die Rolle der Frau. Also, okay, das war nicht wirklich die Rolle der Frau, die Vorlesung, aber es wurde auf jeden Fall angeschnitten in der Vorlesung. Ich weiß gerade nicht den genauen Titel. Aber und je nachdem, was für ein Thema gerade behandelt wurde, hatten wir halt einen unterschiedlichen Professor. Es gab Professoren, die hatten mehrere Vorlesungen. Ich glaube, der Professor Thiel hatte, ich glaube, sogar drei. Damit hatte er die meisten. Aber im Prinzip hatten wir jede Woche oder ja doch jede Woche einen anderen Dozenten, der mit uns ein anderes Thema gemacht hat und dann das halt in seinem Spezialgebiet lag und danach kam der nächste Dozent.
Und hattest du da auch eine Ringvorlesung, die dir besonders viel Spaß gemacht hat? Also ich kenne das von meinem Studiengang nur so, dass ich das teilweise viel, viel spannender fand als die eigentlichen Module oder Vorlesungen, die ich hatte, weil sie so praxisnah waren im eigentlichen Sinne oder weil sie gezeigt haben, was der Studiengang eigentlich so offenbart als, ich würde mal sagen, Forschungsfelder oder Themenfelder im Ganzen.
Ja, also ich hatte auf jeden Fall welche, die waren spannender als andere, um es mal so zu formulieren. Es gab manche, die haben sich schon sehr gezogen, aber das lag dann weniger an dem Thema, sondern mehr daran, dass es halt 8 Uhr morgens war und man selber noch ein bisschen sehr betribbelt war. Aber ich würde sagen, Macht und Herrschaft war für mich diejenige, die ich am spannendsten fand. Es war einfach nur, ich habe sie dann letzten Endes nicht für die Klausur mitgenommen, weil das ein Professor war, der mehrere Vorlesungen gemacht hat und dann hätte ich mich für 2 Vorlesungen für den Professor vorbereiten müssen. Abseits davon, internationale Beziehungstheorien fand ich auch noch sehr, sehr spannend, wo es darum ging, wie funktionieren überhaupt internationale Beziehungen und was ist quasi ja die Theorie dahinter, klingt jetzt bescheuert. Und dann die letzte, die aber dann halt eben nicht mehr klausurrelevant war, wo es um Geschlechterrollen ging und auch um Gesellschaftsrollen und Gesellschaftsgefüge fand ich auch noch sehr, sehr spannend.
Was war denn so dein Fazit für das erste Semester? Was hast du positiv wahrgenommen, was eher negativ?
Also ich muss sagen, was ich sehr positiv fand, war, dass dadurch, dass die Uni kleiner ist, man natürlich einen sehr viel engeren Kontakt hatte. Also in Würzburg, wo ich studiert hatte, war es halt eben so, vor allem die ersten 2 Semester, ich hab nur die ersten 2 Semester mitgemacht, aber halt eben gerade die waren diejenigen, wo du eigentlich immer nur in großen Vorlesungssälen saßt. Du hattest keinerlei Seminare, du hattest keinerlei kleinere Übungen wirklich in dem Sinne, selbst die Übungen, die dafür gemacht waren, dass sie im kleineren Rahmen gemacht werden, waren mit Minimum 40, 50 Leuten sowas umdrehe. Und das ist auf jeden Fall für mich persönlich einfach zu groß gewesen. Und in Erfurt hattest du halt eben auf jeden Fall diesen Vorteil, dass du diesen kleineren Rahmen hattest und dass du auch, zumindest wenn auch nur in meinem Nebenfach, aber trotzdem, dass du auch Seminare hattest schon im ersten Semester. Und das, was mich aber dadurch auch, muss ich ehrlich sagen, negativ überrascht hat, ist, in Würzburg hatten wir eine Vorlesung, die speziell für Soziologen war, wo wir als Soziologen an das politische System Deutschlands rangeführt wurden und auch an das rechtsstaatliche System. In Erfurt ist es so, du wirst in die rechtswissenschaftliche Vorlesung halt einfach mit reingesetzt, wie alle Staatswissenschaftler. Das heißt, du hast da eine Vorlesung, die alle Staatswissenschaftler besuchen müssen. Es sind dann, ich glaube, um die 300, 400 Leute, Pi mal Daumen, waren wir. Und jeder von denen lernt das aber aus der Perspektive des Juristen. Das ist insofern toll, weil du die juristische Perspektive hast. Der Nachteil ist aber, das ist ein BNE-Modul. Das heißt, es wird von Juristen außerhalb der Uni bewertet. Und die sind, was Bewertungsmaßstäbe angeht, sehr viel krasser als Bewerter. Ja, und dementsprechend hast du da also einen Haufen von ca. 300, 400 Studenten, von denen Minimum die Hälfte nichts mit Jura am Hut hat, die aber von ausgebildeten Juristen bewertet werden und niemand hat einen Plan, was wir da eigentlich machen. Also du sitzt in dieser Klausur und bist planlos. Ich selber musste diese Klausur nachschreiben und ich warte noch auf mein Ergebnis, aber es ist happig.
Vielleicht im Generellen, wie sind so die Klausuren in dem Studienfach aufgebaut?
Der Aufbau der Klausuren war für mich sehr unterschiedlich. Die in Jura war einfach insofern sehr happig. Du hast 2 Stunden Zeit circa und in der Zeit musst du einen Fall lösen und 3 Fragen beantworten. Für die Fragen selbst werden 15 Minuten veranschlagt. Ich glaube, ich habe in meiner Bestzeit bei diesen Fragen trotzdem Minimum eine halbe Stunde gebraucht und das sind gerade mal 30% dieser Klausur. Diese Falllösung alleine zu schaffen ist aus meiner Perspektive heraus, aber ich bin auch nicht Jurist, quasi unmöglich. Aber im Kontrast dazu die sozialwissenschaftliche Klausur, die wir schreiben durften oder schreiben mussten, die war hingegen, fand ich, sehr oder relativ leicht, weil man musste oder man durfte sich aussuchen, vier Professoren. Und zu diesen Professoren musstest du dir einfach den Stoff vorbereiten. Und dann hast du hat jeder dieser Professoren eine Frage zu seinem gesamten Stoff gemacht. Deswegen habe ich auch keine Professoren genommen, die mehr als eine Vorlesung hatten, weil dann hattest du verschiedene Themen, die sie abfragen konnten. Und dann hast du halt einfach diese Fragen beantwortet, die sie halt zu ihren Themen da gestellt haben. Und dann hattest du noch eine Frage zu der hinzugefügten Übung, wo es halt dann um korrektes Zitieren oder Ähnliches ging. Und halt das Zeug, das man lernen muss als Sozialwissenschaftler, weil du schreibst viele Texte.
Um mal ein bisschen vom Studiengang an sich wegzukommen, wie war denn dein Ankommen an der Uni Erfurt? Welche Ersti-Veranstaltungen gab es zum Beispiel?
Ich würde sagen, das Ankommen war ziemlich angenehm, weil dadurch, dass man halt direkt in kleinere Gruppen aufgeteilt wurde. Also wir waren eine Gruppe, ich weiß nicht, von maximal 20 Leuten. Und wir wurden dann halt einfach erstmal über den kompletten Campus geführt von unseren Tutoren, die wir da hatten. Und es war auch insofern dadurch recht entspannt, weil man halt dann in dieser Gruppe war für eine Woche. Und dann hat man ich weiß gar nicht zum Beispiel, was waren Veranstaltungen, die wir hatten. Wir hatten einmal an einem Abend hatten wir zum Beispiel ein WG-Hopping, wo wir durch die Innenstadt gelaufen sind und halt, ja, gesoffen haben und Leute in ihren WGs besucht haben. Dann gab es eine Kneipentour. Selbsterklärend würde ich behaupten, was man da gemacht hat. Dann, was war ein weiteres Event? Es gab so eine Art Festwiese. Ich glaube, ersten Tag, als ich angekommen bin, wo halt eben, ja, wo es auch auf der Campuswiese Bierverkauf, Musik und hast alles nicht gesehen, wo halt Spiele gespielt gab. Und ja, ich würde sagen, dadurch war einfach das Ankommen sehr, sehr entspannt. Es war sehr viel leichter, in die Uni reinzukommen, als für mich persönlich, wie zum Beispiel in Würzburg es war.
Vielleicht ist auch gerade im Punkto Sozialwissenschaften, wo das ja sicher mit reinzählt, wie sind denn so deine KommilitonInnen? Also ich habe das bei mir wahrgenommen, dass das auf jeden Fall nochmal politisch eher linksgerichtet ist. Und es ist cool, sich mit denen zu unterhalten. Hast du die gleichen Erfahrungen gemacht? Oder wie ist so die politische Stimmung jetzt in deinem Studiengang? Kann man sich mit deinen KommilitonInnen gut unterhalten? Oder konntest du dich mit denen gut anfreunden?
Also bisher das, was ich mitbekommen habe, auf jeden Fall. Es ist sehr viel linksgerichteter als so die Umgebung sonst in Thüringen. Zum Beispiel, also ein einschlägiges Ereignis zum Beispiel war für mich, ich glaube, die Soziologie-Einführungsvorlesung, kam unsere Professorin rein und hat gemeint, ich bin erstmal an einem Bernd, wie heißt er eigentlich, Bernd oder Björn Höcke? Ich kann es mir nie merken, danke heute Show. auf jeden Fall, sie ist daran vorbeigelaufen und kommt rein in den Vorlesungssaal und haut quasi raus, ich bin an dieser Kundgebung vorbeigelaufen und der gesamte Saal ist quasi einfach nur so ein Dreckskerl. Also es war auf jeden Fall sehr viel linksgerichteter, als ich ursprünglich auch erwartet habe, vor allem, weil ich eine Freundin habe in Ilmenau zum Beispiel, die dort studiert, wo sehr viel mehr rechte Leute es gibt und ich auch schon von ihr Stories gehört habe von den Juristen aus Jena, die wie scheint auch sehr viel rechter sein sollen, wo ich mir auch schon so ein bisschen Gedanken gemacht habe, okay, wie soll es dann oder wie wird es dann in Erfurt zugehen, aber es hat mich auf jeden Fall positiv überrascht.
Und wie nimmst du die Uni Erfurt im Ganzen wahr, also als ganzen Ort? Du hast gesagt, du hast sie als deutlich linker wahrgenommen als gedacht. Was waren sonst noch so deine Eindrücke davon?
Es ist sehr entspannt. Also so das, was ich von anderen Unis bisher mitbekommen habe, war es immer so ein Grundgefühl der wie soll ich es formulieren? Jeder war so ein bisschen so on the edge. Also jeder war immer so leicht angespannt. Und wenn es auch nur so ein untergründiges Gefühl war, es war immer so ein bisschen mehr es hat sich immer so ein bisschen wie Leistungsdruck angefühlt, ähnlich wie die letzten 2 Jahre Schule, wo jeder so nur noch aufs Abitur gedrillt wird. Und als würde man das nicht so wirklich loswerden können. Und ich fand das bisher eigentlich sehr schön an der Uni. Also es ist nicht so, als gäbe es keinen Leistungsdruck oder so. Aber es ist auf jeden Fall zumindest in den ersten 2 Semestern einfach dadurch, dass deine Noten nicht wirklich relevant sind, sehr viel entspannter und sehr viel ruhiger auch einfach. Dadurch, dass man halt erstmal ein bisschen ankommen kann und ein bisschen diese andere Art zu lernen entdecken kann.
Du hast gerade gesagt, im ersten Semester sind deine Noten noch nicht so sehr relevant. Wie meinst du das? Also zählen die nicht rein?
Die Uni Erfurt unterteilt das Studium im Bachelor in 2 Phasen. Du hast die ersten 2 Semester die O-Phase und die letzten 4 Semester die Q-Phase. Und in der O-Phase kannst du einmal deinen Studiengang, ohne dass irgendwelche Fragen gestellt werden, was auch immer, wechseln. Also Hauptfach und Nebenfach. Ich glaube, du kannst sogar deine komplette Fächerkombi ändern. Du nimmst dann auch einfach deine Noten mit, also es ist dann nicht so, als müsste man komplett von neu anfangen. Es wird einfach alles übertragen und diese Noten zählen nicht in deinen Bachelor rein. Beziehungsweise, das greift eigentlich auch nur so lange, wie du tatsächlich an der Uni Erfurt studierst. Wenn du deinen Master woanders machen willst, zählen sie wiederum mit rein. Wenn du deinen Master aber auch an der Uni Erfurt machst, dann fallen die hinten runter, werden nicht mit reingenommen. Machst deinen Master dort und dann kannst du woanders hingehen. Und das ist sehr praktisch. Der Nachteil ist halt, wenn du mehr als einmal deinen Studiengang wechseln willst, beziehungsweise wenn du deinen Studiengang verkackst, warum auch immer, in der O-Phase Studiengang wechselst und dann nochmal irgendwie ausprüfst, was auch immer, dann darfst du nicht mehr an der Uni Erfurt studieren. Und wenn du auch nach der O-Phase nochmal Studiengang wechseln willst, das geht nicht. Dafür musst du an eine andere Uni gehen. Also du kannst nur einmal wechseln während der O-Phase, danach ist es vorbei. Zumindest so, wie es mir erklärt wurde und wie ich es mitbekommen habe.
Was an deinem Studiengang würdest du anderen weiterempfehlen und wo siehst du persönlich vielleicht auch Schwierigkeiten?
Ich denke, die Schwierigkeiten habe ich auf jeden Fall schon dargelegt, dadurch, dass das Staatsrechtswissenschaftsmodul, dieses eine, ein BNE-Modul ist. Und ich denke, dass das nicht schlau ist, ein Modul, in dem Minimum 50% der Leute nicht Juristen sind, von Juristen, die außerhalb der Uni sind, bewertet werden zu lassen. Aber abseits davon muss ich sagen, dass der Fakt, dass du halt eben eigentlich diese Interdisziplinarität hast, dass du ein Nebenfach mitnehmen musst, also dass du gar keine andere Wahl hast, als Hauptfach, Nebenfach zu studieren. Und dass du auch, wenn du Staatswissenschaften studierst, automatisch was von den anderen staatswissenschaftlichen Disziplinen mitbekommst, eigentlich sogar ein sehr großer Vorteil ist, weil du dadurch immer nicht so sehr in deiner eigenen Denke eingesperrt bist. Weil du lernst eigentlich von Anfang an für deinen Studiengang immer eine etwas eigene, spezielle Denkweise und Art und Weise, deine Gedanken zu strukturieren und wie du schreibst, beziehungsweise wie du deine Texte strukturierst. Und der Fakt, dass du da gezwungen wirst, daraus rauszubrechen, ist eigentlich etwas sehr Gutes.
Welche Perspektiven ergeben sich denn nach deinem Studium?
Wir wissen, es ist wirklich die böse Frage, was machst du nach deinem Studium? Aber wir stellen es trotzdem mal, einfach weil man, glaube ich, häufig im Alltag damit konfrontiert ist.
Also, so die drei Perspektiven, die für mich, denke ich, oder die generell für Leute in meinem Studiengang am ehesten vertreten werden, sind: Du gehst in die Politik, du gehst in die akademische Welt oder mit einem Soziologieabschluss kann man immer gut in die Marketingbranche rein. Ich glaube, das war's noch. Ja, sonst so Datenerhebungsforschung und so, ja, das Wort ist immer gut. Und abseits davon gibt es natürlich immer den guten alten Witz, Taxifahrer braucht man immer. Arbeitslos kann man leider auch leicht werden, es ist noch viel Zeit.
Und hast du schon überlegt, was du oder wie du weitergehen möchtest? Also ich meine, jetzt beginnt erst das zweite Semester, also vielleicht noch ein bisschen früh die Frage zu stellen, aber trotzdem, vielleicht hast du ja schon so einen Weg für dich ausgemalt.
Also ich will auf jeden Fall erstmal versuchen, meinen Master zu machen und danach will ich ehrlich gesagt schauen, wie viel Lust ich noch habe, weiter zu studieren. Je nachdem würde ich versuchen, für einen Doktor zu gehen. Die Frage ist auch überhaupt, ist mein Master überhaupt gut genug dafür? Und dann halt versuchen, in die akademische Welt zu kommen. Oder vielleicht auch in die Politik einsteigen, mal gucken, wie dann auch die Lage ist. Vielleicht wird es ja noch schlimmer. Man weiß ja nie. Das Pendel schwingt immer in beide Richtungen, so ungefähr. Aber abseits davon habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht allzu viele Gedanken gemacht.
Um das Ganze abzuschließen, solltest du dir einen Song raussuchen, der deinen Studiengang oder vielleicht auch dein Semester beschreibt. Welchen hast du denn da genommen?
Also, ich habe Selbstjustiz von KZ genommen, aus dem Grund, weil er nicht wirklich meinen Studiengang oder mein Semester beschreibt, sondern sehr viel eher den Grund, warum ich das Ganze studiere, für mich beschreibt. Und zwar in diesem Song wird ja so eine grundlegende Unzufriedenheit mit den momentanen Zuständen beschrieben und mit dem, wie es im Land zugeht und was die sozialen Umstände sind. Und ich finde, dass dieser Gedanke von, wenn die Politik für uns nichts macht, müssen wir halt eben selber aufräumen und selber diese Missstände wieder zurechtrücken, ist für mich einer dieser Gründe, warum ich ja das oder eine meiner Motivationen, warum ich da studiere, was ich studiere, weil ich auch viele Missstände sehe und viele Sachen sehe, die schon seit Jahren, Jahrzehnten, ich meine, dieser Song ist von 2009 und er ist für mich immer noch aktuell in gewissen Arten und Weisen. Wie gesagt, dass ich diese Missstände sehe und mir denke, ab einem gewissen Punkt, wenn es niemand anderes macht, müssen die jungen Leute ran. Und ich bin jung.
Großer Schüler im Zölibat. Schüler im Zölibat.
8 Uhr morgens, ich sitz auf dem Weg zur Arbeit im Bus. Les in der Bildzeitung nach, was heute getan werden muss. Zeit einzugreifen, denn das Volk fühlt sich verraten. Ich hol Katzen vom Baum und helf alten Leuten über die Straße. Reit mit Lasso durch die Hut und nehme Kinder gefangen. Setze sie im Klassenraum ab und binde sie an. Steh am Kotti und schrei:
Tut was, ihr lebt in diesem Land!
Konfiszier den Alk und drück den Pennern Besen in die Hand. Hol das Gewehr raus und die Prostituierten kreischen. Ihr geht nicht auf den Strich, Hartz IV muss reichen. Das ist Kapitalismus mit menschlichem Antlitz. Du darfst keine Knarre tragen, bei mir ist das was anderes. Ich halte fremden Frauen den Kopf fest und überprüf die Jochbeine. Sag, wer dich geschlagen hat oder du kriegst noch eine. Wenn du zum Bürgeramt willst, musst du vorbei an mir. Den deutschen Pass kriegst du erst, wenn du Kaiser Wilhelm salutierst.
Diese Welt ist voll mit Verrückten. Ihr dachtet, dass es keine Helden mehr gibt. KIZ tragen Richterperücken, wir fahren durch ein Block und üben Selbstjustiz. Diese Welt ist voll mit Verrückten, ihr dachtet, dass es keine Helden mehr gibt. KIZ tragen Richterperücken, wir fahren durch ein Block und üben Selbstjustiz.
Schluss mit Ärzten, die Skalpelle in dein Bauch vergessen. Verbrennt Feuerwehrmänner, wenn sie dein Haus nicht löschen. Polizei ist eine Gang, Politiker sind Mafia-Paten. Ich bin das Gesetz, renn von Waffen in den Plattenladen. Was anderes zu verkaufen ist tabu. Im Fernsehen lachst du Bauern aus, die genauso sind wie du. Sie füttern dich mit Gammelfleisch, spritzen Drogen ins Gemüse. Boxen Laden, Detektiv in die Dosenpyramide. Ich lynche Nachbarn, weil sie unhöflich sind. Wie oft muss ich niesen? Ihr habt man mir Gesundheit gewünscht. Ihr verpestet die Bar mit Schweiß, verbietet mir dann Essen.
Strand zu surfen. Ihr wurdet Bullen, weil ihr zu feige seid, Verbrecher zu werden. Und wollt ewiges Leben, ernährt euch von Seelen. Überwacht mein Ghetto mit diamantbesetzten Hörgeräten. Kanaken an die Macht, wie in den Vereinigten Staaten. Endlich kann Obama die Weißen versklaven. Diese Welt ist voll mit Verrückten. Ihr dachtet, dass es keine Helden mehr gibt. KIZ tragen Richter verrücken. Wir fahren durch ein Block und üben Selbstjustiz. Diese Welt ist voll mit Verrückten. Ihr dachtet, dass es keine Helden mehr gibt. KIZ tragen Richter verrücken. Wir fahren durch ein Block und üben Selbstjustiz.
Ackermann, du Arschloch, ich zeige dich an. Ich wähle 1-1-0, aber keiner geht dran. Ich spreche zu euch 5 Minuten vor dem Weltuntergang. Bevor sie es verzocken, holt das Geld von der Bank. Sie wollen es von den Armen nehmen und den Reichen schenken. Wir sollen umsonst arbeiten wie muttergefickte Heizemännchen. Wenn sie versuchen, mich aus dem Kiez zu verdrängen, zünd ich ein Auto an, um die Miete zu senken. Ich bin im Bundestagsklo und puste Kokain vom Spülkasten. Sie kommandieren unsere Kinder durch sprechende Spielsachen. Sie sind schuld am 11.9. und wir sollen den Kopf hinhalten. Was können wir dafür, dass ihre Piloten besoffenes Cockpit steigen? Die grauen Herren machen einen Haufen Geld mit Särgen, drucken Titel auf Plakate, damit wir bei Autounfällen sterben. Dann nehmen sie lachend unser Rettungspaket und hauen ab mit ihrem Raumschiff auf den nächsten Planet.
Diese Welt ist voll mit Verrückten. Ihr dachtet, dass es keine Helden mehr gibt. KIZ tragen Richter verrücken. Wir fahren durch ein Block und üben Selbstjustiz. Diese Welt ist voll mit Verrückten. Ihr dachtet, dass es keine Helden mehr gibt. KIZ tragen Richter verrücken. Wir fahren durch ein Block und üben Selbstjustiz.
Es ist ja kein Geheimnis, dass jeder Studiengang mit einer ganz eigenen Liste an Begriffen kommt, die man aber im Alltag nur sehr selten anwenden kann. Ob Nicht-Fachidioten diese Begriffe verstehen, wollen wir mit What the Fachwort testen. Dafür haben wir mal Begriffe aus unseren jeweiligen Studiengängen gesucht. Und ich hatte im Vorhinein schon die Sorge, dass du vielleicht doch einige dieser Begriffe kennen könntest. Aber hat sich herausgestellt, ist nicht der Fall. Niemand kennt diese Begriffe. Genau, aber vielleicht beginnen wir mal mit dem ersten Fachwort. Und du hast mir eins aus Geschichtswissenschaften mitgebracht.
Ganz genau. Und zwar habe ich die Sphragistik für dich.
Und damit tatsächlich war das schon das erste Problem, weil ich habe es als Anfang als Sphragistik gelesen. Aber das soll uns nicht daran hindern, denn ich weiß natürlich, was dieses Wort bedeutet. Ich bin mir relativ sicher, dass es ein Teilfach der Geschichtswissenschaft ist, die sich mit der Übersetzung antiker Texte befasst. Denn es muss ja auch Leute geben, die Hieroglyphen oder so lesen können. Und ich finde, das machen die Sphragistiker.
Bin ich nah dran? Das ist so falsch. Nein.
Ich habe noch eine zweite. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe natürlich auch noch eine zweite Erklärung bereit. Für den Fall, dass die erste nicht ganz stimmt. Ich habe nämlich auch gedacht, es könnte allerdings natürlich auch sowas sein wie die Redekunst, und zwar dieser formelle Ausdruck zu einer Person hin. Also wie man so eine Person anspricht. Ich kann mir vorstellen, nämlich, dass das in der Geschichte relativ relevant war, wie man zum Beispiel so einen König spricht, dass man sagt, euer Hochachtungsvoll oder was man da sonst noch alles für Titel nennen muss und dass es da irgendwie so eine Reihenfolge gibt oder dass man das beachten muss, damit einem halt nicht der Kopf abgehackt wird. Und ich denke, das könnte tatsächlich die Sphragistik sein. Dass man das irgendwie da nochmal gelehrt bekommt und das historisch zu verstehen, warum in Texten dann beispielsweise immer irgendwie als erstes der Titel, dann die Ländereien und sowas aufgezählt werden. Damit kriege ich das bestimmt richtig.
Leider nicht, aber man merkt total, dass du es erst als Sprachistik verstanden hast. Nee, auch nicht nah dran.
Boah,
kannst du so gerne dir erklären?
Ja, erklär mir
und
mal bitte.
Und zwar ist die Sphragistik die Siegelkunde. Das heißt, man untersucht Siegel, die zum Beispiel an Urkunden angebracht wurden. Jetzt aus Wachs, Metall, du hast einen Stempel und du machst ein Siegel.
Und was untersucht man da so?
Verschiedenes, die Motive, die Materialien, wo es gefunden wurde, wie alt es ist und so. Ja.
Musstet ihr das im Studium tatsächlich schon machen? Also so ein Siegel mal untersuchen?
Nee, nicht wirklich.
Ah, ich stelle es mir schon spannend vor, mal zu gucken, so was auf dem Siegel draufsteht. Bestimmt gibt es auch so antike Verfälschung von Siegeln. Das fände ich sogar richtig interessant.
Ja, darum geht es tatsächlich in dieser Wissenschaft, so wie es uns erklärt wurde zumindest. Also es ging zu großen Teilen auch darum, um zu erklären, was ist gefälscht, was nicht. Was ist, also aufgrund auch dessen, welche Urkunde ist eine Fälschung und welche nicht.
Ist das häufig passiert? Glaubt ihr das, dass das häufig passiert ist?
Ja, also natürlich. Also im Prinzip im Mittelalter, so wie es uns erklärt wurde in der Vorlesung, ging es ja darum, es gab zwei wichtige Währungen quasi für die Leute. Die eine war ihre Ehre und die andere war im Prinzip diese, wenn du dein Ehrenwort gegeben hast, musstest du das auch einhalten, sonst warst du ein Betrüger, und wenn du ein Betrüger warst, dann hattest du keine Ehre mehr. Wenn du keine Ehre mehr hattest, wollte niemand mehr mit dir handeln. Und das andere war halt eben diese Urkunden, mit denen du etwas was belegen konntest und beziehungsweise besiegeln konntest. Und wenn du das gefälschen konntest, dann konntest du ja effektiv jemanden ohne sein Wissen zum Teil auch aus sein Hab und Gut rausschwindeln, einfach weil du irgendwo anders hingegangen bist, dieses Siegel vorgelegt hast und dann Geld oder Ähnliches in seinem Namen oder Güter im Namen von einer anderen Person beanspruchen konntest, ohne deren Wissen.
Ja, ich würde das auch so sehen, dass quasi die Fälschung dieser Siegel die frühere Variante der heutigen Unterschriftenfälschung ist. Also,
oh. Ja. Und warum heißt das dann Sphragistik? Also dieses Fra... Okay, wahrscheinlich ein alter lateinischer Begriff, den niemand mehr checkt. Aber ich will euch jetzt auch mal strugglen sehen. Ich habe euch nämlich auch ein Wort mitgebracht. Zuerst ist aus der Medienkommunikationswissenschaft, und zwar ist das Wort Diegese. Also Alicia, schieß mal los. Was könnte es denn sein?
Meine fachmännischen Beurteilung lachen ist. Das ist ein bisschen falsch wahrscheinlich. Naja, nein, ich bin überzeugt, das ist richtig. Ich habe nur eine Erklärung für dich, weil es die schlicht und ergreifend sein wird. Ich habe es als die schöne Form der Diät genommen. Also quasi mentales Kalorienzählen ohne Verzicht.
Und wie findet das Anwendung in der Medienkommunikationswissenschaft?
Du, das lasse ich offen. Also ich habe mich jetzt einfach damit gerettet, dass deine Studiengänge bestimmt, je nachdem, wie man das, keine Ahnung, wie man das beschreibt, sehr viele Bereiche mit drin hat. Also auch sowas. Ich habe Skinny Talk, kennen wir doch alle. Da ist das auch quasi wieder in den Medien drin. Das ist...
Also ein Begriff aus den sozialen Medien, denkst du dann? Die Diegese, die Diät.
Ja.
Oskar, willst du einen Tipp abgeben?
Oh Gott. Ich kenne den Begriff tatsächlich, aber...
Nee, dann spoiler nicht.
Ja.
Also es scheint ja wirklich, dass das ja offensichtlich nur bei Alicia nicht bekannt ist. Aber ich finde es, also... Vielleicht
shame on me.
Ja, shame on you. Vielleicht, aber ich kann es mal auflösen, was das ist. Denn die Diegese ist das geistige Konstrukt einer fiktiven Welt und was in dieser gegeben ist und was möglich ist. Und als diegetisch wird dann alles bezeichnet, was von der Figur in dieser Welt wahrgenommen werden kann. Also zum Beispiel, wenn im Film die Sonne scheint und dadurch die Figuren halt irgendwie sich eine Sonnenbrille aufsetzen, dann nehmen sie ja die Sonne wahr. Oder wenn sie halt irgendwie von einem Stein abgeworfen werden, dann nehmen sie den Stein ja auch als Schmerz dann in irgendeiner Form wahr. Oder alles im Grunde genommen, was sie sehen können. Und es gibt aber auch dann das Gegenteil davon, das heißt dann non-diegetisch. Oder wenn man es halt richtig krass ausdrücken möchte, auch extra diegetisch. Das heißt dann, dass es nämlich nicht Teil der fiktiven Welt ist. Und das ist dann wiederum total interessant, weil das ist dann zum Beispiel die Filmmusik. Also die Filmmusik kann ja nicht von den Leuten dort gehört werden. Die hören die Musik, die hören ja nur wir. Also wir hören nur diese gruselige Musik. Für die Leute drin ist das ein sehr langweiliger Stummfilm dann drin. Die hören gar nicht, dass das so gruselig ist in diesem Film. Aber halt auch teilweise sowas wie Einblendungen. Also wenn dann steht irgendwie New York 1995, das sehen die Figuren ja nicht. Also die schauen ja nicht in den Himmel, dann steht da so der Schriftzug. Es gibt allerdings auch, was wir dahingehend in meinem Studium behandelt haben, so ein paar Übergänge davon. Zum Beispiel, wenn als erstes eine Figur irgendwie auf dem Klavier spielt und dann diese Musik vom Klavier übergeht in die Filmmusik. Das wäre dann so ein Bruch der Diegese. Und es würde von einem diegetischen zu einem non-diegetischen übergehen. Diesen Begriff wird man nie wieder brauchen, aber es ist schon cool, dann beim Film da zu sitzen und zu sagen, aha, diese Einblendung war definitiv non-diegetisch. Hättest du es auch so definiert?
Bevor du mich abgehackt hättest, hätte ich gesagt, ich kenne den Begriff, aber ich habe keine Ahnung, was er tatsächlich heißt. Deswegen, nein, ich hätte einfach ins Blaue geraten und ich hätte gesagt, keine Ahnung, vermutlich hat es irgendwas mit
Ton zu tun oder so.
Aber du legst damit ja gar nicht so falsch. Ich meine, es hat ja auch was mit Ton zu tun, also zum Beispiel die Filmmusik.
Mit anderen Worten, ich war ganz nah dran.
Stimmt.
Sag ich ehrlich, das ist quasi dasselbe.
Ja, trust.
Ist einfach eine schöne Diät.
Ja, das ist aber auch krass irgendwie, weil ich finde, so, also das kann ich ja so aus meiner Perspektive sagen, könnt ihr vielleicht auch noch für euren Studiengang aufschließen. Sobald, solange ich dieses Medienkommunikationswissenschaften studiert habe, und momentan ist es eher Medienwissenschaften, dass ich mittlerweile Filme in einem ganz anderen Blickwinkel schaue. Also teilweise hat es mir auch so die filmische Illusion kaputt gemacht, weil ich mittlerweile so denke, ah, okay, das ist jetzt also so und ach, das ist ja diese Kamerabewegung und ja, das wurde jetzt gemacht, um dann nochmal Spannung zu erzeugen und ja, hier wurde aber jetzt nicht linear erzählt und das haben die bestimmt deshalb gemacht. Geht es euch mittlerweile auch so, dass ihr irgendwie so gerade jetzt bei so sprachwissenschaftlichen Themengebieten, also jetzt bei dir, dass du dann sagst so, ach, deshalb?
Nee, eigentlich nicht wirklich. Also vor allem, weil der sprachwissenschaftliche Teil und dieser literaturwissenschaftliche Teil, das ist ja wirklich schon das, was man im Deutschunterricht gemacht hat. Und also klar, wenn ich jetzt Texte lese, dann erkenne ich Stilmittel, eine Allegorie und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das für mich das irgendwie kaputt macht, zu sehen, oh, da hat jemand ganz klug dran gearbeitet. Toll. Ich finde das einfach schön, das zu erkennen und sagen zu können, der hat sich da mehr Gedanken gemacht, als einfach nur einen Satz hingeschrieben, der da schön reinpassen könnte.
Hm. Willst du mir das nächste Fachwort nennen, was ich natürlich kenne?
Natürlich. Ich habe als nächstes die Defenestration.
Das ist, natürlich kenne ich das. Ich habe aber trotzdem zwei Erklärungen, weil ich denke, dieser Begriff ist sehr ambivalent. Der hat zwei Erklärungen verdient. Also, ich habe einmal das so ein bisschen von Defense oder Defender im Lateinischen, ja, ich habe Latinum, abgeleitet und habe gesagt, es ist so ein Überbegriff für so Verteidigungsstrategien im Krieg. Es gab ja historisch irgendwie viele Angriffsstrategien, zum Beispiel wie Blitzkrieg oder Stellungskrieg. Und da denke ich, da brauchst du halt auch so einen Überbegriff für so Verteidigungsstrategien. Liege ich damit nah dran?
Nein.
Naja, Thema Gewalt ist schon irgendwie mit drin.
Ja, okay.
Okay, aber Thema Gewalt, da kommt gleich meine nächste Definition, die dann wahrscheinlich die richtige sein wird. Und ich habe gedacht, es gibt ja das Wort Penetration.
Das kann nur gut werden. Los geht's.
Und das ist ja das Eindringen etwas. Und da dachte ich mir, vielleicht ist es ja das Gegenteil von Penetration, also etwas im Grunde genommen ja ausdringen oder ausschieben von irgendwas. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das irgendwie so ein Fachbegriff dafür, wenn historisch irgendwie so eine Gruppe festgelegt worden ist, die man aus so einer ursprünglichen Gruppe rausdringen möchte, um so das Ursprüngliche, also ohne den fremden Einfluss beizubehalten, indem man also sagt, so die Taktik, dass man jemanden halt aus so einem Gebiet vielleicht beispielsweise rausschiebt oder aus so einer Glaubensgemeinschaft einfach. Und das ist dann die Defenestration.
Also ich sag mal, wenn wir jetzt uns nur auf die Worte Gewalt und dieses Rausschieben konzentrieren, dann ist es schon irgendwie mit drin. Die Defenestration ist nämlich das Hinauswerfen oder das Hinauswerfen einer Person aus dem Fenster.
Da bin ich jetzt mal gespannt,
unter
in welchem
anderem,
Kontext.
Naja, der Prager Fenstersturz zum Beispiel. Also wenn du eine Person aus dem Fenster wirfst, dann ist das die Defenestration.
Witzigerweise hat das aber auch was mit dem Lateinischen zu tun. Ich meine, warte, das
ich hatte
lateinische
auch eine
Wort
Finestra.
Für,
Erklärung,
genau,
Finestra. Aber das hatte ich da nicht aufgeschrieben.
Finestra, okay. Aber wirklich, aber dafür gibt es ein Fachwort.
Ja.
Ja. Und das fand ich so toll, das musste ich mit reinnehmen.
Das habe ich witzigerweise schon im Deutschunterricht gelernt, das Wort damals in der 10. oder 11. Klasse. Warum auch immer. Meine Deutschlehrerin war speziell.
Ja, okay, meine nicht so.
Aber ich muss sagen, ich finde meine Erklärung deutlich besser als das Werfen aus dem Fenster. Können wir bitte den Begriff umwandeln, so dass es vielleicht irgendwie ein Übergriff für Verteidigungsstrategien ist?
Ich bin generell dafür, dass wir jetzt ein neues Wörterbuch anlegen, so. Diegesis, oh, die schöne Diät, Defenestration ist das Gegenteil von Penetration. Finde ich super, doch.
Aber ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ich war krass, dass es dafür ein Fachwort gibt. Das nächste Fachwort, was ich dir mitgebracht habe, das dürfte dir als zumindest irgendwie zu so ein paar Teilen Sozialwissenschaftler bekannt sein, und zwar das Anthropozän.
Ja. Auch da habe ich wieder nur eine Erklärung. Oh Gott. Und zwar gibt es ja irgendwie dieses Holo-Irgendwas und 10 habe ich jetzt einfach im Sinne von Zeitalter gedeutet. Anthro heißt ja, glaube ich, Mensch. Und Po ist jetzt für mich einfach das Hinterteil. Das heißt, wir haben das Anthropozän, das Zeitalter, in dem wir immer mehr sitzen.
Ich finde es total bemerkenswert,
ja?
Dass du...
Ja, schon gut, oder?
Dass du bist sogar auf dem fast richtigen Weg. So, du hast extrem stark begonnen und dann hast du so extrem stark nachgelassen, dass es fast schon irgendwie witzig ist, oder? Es war bewundernswert. Im ersten Moment dachte ich mir, du hast es geknackt und dann nicht mehr.
Ich habe die ganze Zeit auf diese Notiz drauf gestarrt. Mein Gott.
Aber die ist toll. Aber tatsächlich liegst du richtig. Also zumindest zum Teil. Ne? Also das mit dem Po hat nichts drin zu suchen. Aber es ist das Zeitalter des Menschen. Also tatsächlich ist das noch nicht so ein häufig genutzter Begriff oder ein Begriff, den man jetzt so richtig krass etabliert hat. Aber das ist einfach der Mensch, also dass man jetzt den Mensch als Major Geological Force betrachtet, also im Grunde genommen als etwas Gleichwertiges wie beispielsweise Wasser oder andere Sachen, indem man halt einfach sagt, der Mensch und der menschliche Einfluss sind überall auf dem Erdsystem vorzufinden und er hat überall seine Spuren hinterlassen. Und was ich total interessant finde, das konnte man auch beweisen. Denn man hat nämlich, also das war meiner Dozentin damals sehr wichtig, dass wir das ganz häufig, wir haben dann nochmal eine Karte bekommen, wo wir diesen Ort suchen mussten oder gezeigt worden ist. Und zwar sind in einem See von Kanada Sedimentschichten mit radioaktivem Fallout gefunden worden. Und da hat man gesagt, okay, wenn es Sedimentschichten mit radioaktivem Fallout gibt, dann ist der Mensch jetzt mittlerweile so präsent in der Welt, dass man ihm ein eigenes Zeitalter widmet. Ja, was zu ergänzen.
Auch hier wieder, ich war nah dran und dieses Mal wirklich.
Ja, aber wirklich.
Scheiße, schön.
Aber du lagst total richtig mit Anthro für Mensch und 10 für Zeitalter.
Das Po hat eine neue Deutung, ne? Das muss man. Ja, künstlerische Freiheit. Bin für das neue Wörterbuch.
Aber ich bin natürlich. Auch wenn ich nur 60 Leistungspunkte Politikwissenschaft habe, muss ich natürlich auch gleich die Kritik dieses Begriffs nochmal hinterherbringen, weil tatsächlich auch einiges an diesem Begriff kritisiert wird, unter anderem halt, dass man nicht sagt, es ist nicht das Zeitalter des Menschen, weil es ist das Zeitalter des Kapitalismus, der diesen Einfluss hervorgebracht hat. Oder ich glaube, von den postkolonialen Studien wurde halt immer herangebracht, dass es auch nicht der Mensch war, sondern halt die westlichen Industriemächte, die indigenen Völker oder die halt nicht in diesen Industriestaaten leben, die können halt tatsächlich wenig dafür oder haben wenig dazu beigetragen, jetzt, dass der Mensch im Grunde genommen dieses Zeitalter beschritten hat. Und dieses Zeitalter sollte man auch nicht positiv verstehen. Also ganz im Gegenteil, wir haben unser Zeitalter, das, was wir jetzt, in dem wir jetzt leben, dem Anthropozän, das ist eigentlich das Zeitalter, in dem wir die Welt kaputt machen. Also wir sollten uns jetzt nicht irgendwie auf die Schulter klopfen und sagen, geil, wir haben es geschafft, wir haben jetzt ein eigenes Zeitalter, sondern man sollte ganz im Gegenteil ja sagen, guck mal, wir sind so schlimm, wir haben sogar jetzt ein eigenes Zeitalter bekommen, weil wir so viel Schlimmes angerichtet haben. Allerdings, wer denkt, dass das Studium nur aus Fachwörtern und elendig langen Fachtexten und Lernen für Klausuren besteht, der liegt falsch, denn außerhalb der Vorlesung lernt man auch so einige Life Skills. Alicia, hast du denn was Spezielles außerhalb der Vorlesung gelernt?
Ja, ich habe einen Life Skill. Die mir meine Mutter tatsächlich erzählt hat. Inwiefern das auf die heutige Zeit anwendbar ist, lässt sich vielleicht streiten. Und zwar habe ich gelernt, wie man Eier kocht ohne Herd. Und zwar kann man das im Wasserkocher machen. Problem dabei ist, man braucht einen Wasserkocher, der sich nicht von selbst ausschaltet. Problem dabei ist wieder, das gibt's heutzutage nicht mehr wirklich. Und wenn man dann wieder anmachen will, dann geht der auch nach 2 Sekunden aus. Also sofern ihr keine Lust habt, alle 2 Sekunden das Ding wieder runterzudrücken, ist das ein Tipp, ja, muss man mögen und muss man sehr verzweifelt für sein.
Also ich muss an deine Fähigkeit anschließen, weil ich habe tatsächlich gelernt, wie ich Klöße mache. Und da war ich sehr stolz drauf. Ich meine, ich habe es verkackt, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Weil ich hatte so einen Moment, wo ich dachte, so jetzt sind so die Klausuren ein bisschen durch gewesen. Da habe ich gedacht, so jetzt habe ich mir was verdient. Und da habe ich mir, natürlich habe ich keine Klöße selbst gemacht aus Kloßteig, Aber ich habe mir halt so eine Packung Klosterei gekauft und habe die dann selbst geformt und halt in den Kochtopf geschmissen und so weiter und so fort. Und da war ich sehr stolz, dass ich das hingekriegt habe. Und ich habe mir halt zusätzlich auch noch Rotkraut und halt dadurch, dass ich Vegetarierin bin, halt so eine vegetarische Art des Gulasch gemacht. Und das war so mein kulinarisches Meisterwerk. Und da habe ich gedacht, das ist ein Life-Skill, den ich mir jetzt angeeignet habe, ein kulinarisches Meisterwerk zu kreieren. Wer den ganzen Tag in den Vorlesungen sitzt und den Dozierenden zuhört, kommt manchmal nicht drüber hinweg, Perlen an Sätzen der deutschen Sprache zu hören. Mit einem Zitat, das den Lehrplan erreichert, wollen wir diesen Zitaten die nötige Bühne geben. Denn tatsächlicherweise hat einer meiner Dozenten in einer Vorlesung gesagt, manche seiner Bekannten, oder ich lese jetzt mal aus der Ich-Perspektive vor, manche meiner Bekannten betrachte ich mittlerweile auch nur noch als Fälle. Und ich fand das ganz toll, weil es war eine Didaktikvorlesung. Das heißt, es ging darum, um die politische Bildung und die Vermittlung von Bildung, gerade auf so Demokratieverständnis eigentlich. Und dahingehend ist es ja schon ganz witzig, wenn er sagt, manche seiner Bekannten sind für ihn nur noch Fälle, denen er halt irgendwie was beibringen möchte. Und ich muss sagen, ich habe mir das sehr zu Herzen genommen und direkt danach bei irgendeiner, ich will nicht genau sagen wo, aber auf jeden Fall bei anderen Bekannten von mir angewandt. Gerade nämlich, wenn man feststellt, dass man mit den Menschen irgendwie nicht reden kann, weil die halt, oder weil, wenn das Smalltalk schon nicht funktioniert, weil sie so andere Meinungen haben, sei es politisch oder sei es auf irgendeinem anderen Gebiet, dass man einfach nicht über ein Themengebiet hinwegkommt, dass man einfach die Person einfach nur als so Probanden eines Experiments oder halt einfach als Fälle ansieht und dann einfach im Grunde genommen wie so ein Interview mit denen führt, in dem man gar nicht davon ausgeht, dass es jetzt ein Gespräch geben muss, ein gleichwertiges Gespräch, sondern einfach sagt, okay, ich muss diese Zeit jetzt totschlagen, weil im besten Fall sind das natürlich nicht deine Freunde, die du als Fälle bezeichnest, aber halt, dass man mit denen dann einfach in so ein Gespräch kommt und einfach wie ein Interview ausfragt, um halt am Ende irgendeine Erkenntnis rauszukommen und dass die sich am Ende auch gut fühlen, weil sie denken, sie haben ihren Text erzählt, aber man selbst sich nicht schlecht fühlt, weil kein gutes Gespräch zustande gekommen ist. Und ich finde, das hat mir schon weitergeholfen. Und natürlich ist das Zitat auch ziemlich geil. Also ich glaube, ich werde das auch in meinem Alltag immer häufiger verwenden, gerade wenn mir dumme Aussagen unterkommen.
Ich hoffe, ich kriege das nie zu hören.
Alicia, ich betrachte dich auch nur noch als Fall.
Ach, danke schön. Das ist aber nett von dir. Ich habe die Kategorie tatsächlich ein bisschen sarkastisch gesehen heute. Also wir haben zum einen einen Geschichtswissenschaften-Professor, Stockfisch, der gerne gesagt hat, ich gerate so langsam mit meiner Planung in Konflikt. Und das mitten in der Vorlesung. Es war einfach herrlich. Ich fand das schön. Das zeigt, dass auch diese Leute teilweise Probleme haben. Und dann haben wir noch ein Literaturwissenschaften-Zitat, an dem wir leider erkennen, dass aus denen definitiv keine Biologen werden. Und zwar war das im Kontext Drachen und Wassertexte, wo es dann auch hieß, Drachen sind Fischwesen, weil nur Fische Schuppen haben, Reptilien haben das nicht. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Reptilien haben Schuppen. Ich habe Schlangen zu Hause und ich bin mir ziemlich sicher, die haben Schuppen.
Die Schlangen haben dich zu Hause dann ganz verwirrt angeschaut, nach dem Motto, wie, wir haben keine Schuppen, unsere Existenz fehlerhaft?
Ja, aber Biologie ist, vor allem in der Germanistik, es ist ein ganz, ganz krasses Thema. Also wenn dir ein Professor 10 Minuten was von Enten erzählte, aber ein Riesenbild von einer Krähe in der Präsentation ist, das finde ich schon wieder interessant.
Ja, man muss es ihnen ja auch zugute halten. So, sie sind nicht ohne Grund eben nicht Naturwissenschaftler geworden. So, also es gibt ja Gründe.
Ich finde auch, aber ich glaube, das zeigt so ein sehr menschliches Bild von DozentInnen. Die sind ja auch nur Menschen eigentlich. Also ich meine, das ist natürlich ein bisschen peinlich, wenn die Person über eine Ente redet, wenn auf der Folie natürlich eine Krähe zu sehen ist. Allerdings zeigt es ja auch, dass Dozenten halt eben nicht die Allwissenden sind und nur auf ihrem Fachgebiet halt die wirkliche Kenntnis haben.
Ja, und in dem Sinne, da läuft auch nicht immer alles rund, hat das den Lehrplan für mich ein bisschen bereichert.
Das war es auch schon mit unserer ersten Ausgabe des Magazins Studentenfutter. Und wir bedanken uns ganz herzlich, dass Oskar bei uns war und uns Staatswissenschaften vorgestellt hat. Und natürlich auch, dass er so informativ an der Debatte zu den Fachwörtern und auch den Zitaten mit teilgenommen hat. Und wir freuen uns auf unsere nächste Ausgabe.